Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Heute geht's um Bewegung, Gesundheit und darum, was wir für unsere Hunde tun können, bevor es zwickt und kracht. Aber eben auch, was wir tun können, wenn es schon zwickt. Bei Rücken- oder Gelenkproblemen, älteren Hunden oder körperlichen Baustellen. Mein Gast ist Martina Flocken von Doggy Fitness. Sie ist Hundephysiotherapeutin, Naturheilkundlerin, Buchautorin und sie brennt für das, was sie tut. Wir sprechen über gezielte Training, Massagen, Naturheilkunde und darüber, wie dein Hund mit deiner Hilfe wieder in Bewegung kommt. Warum Bewegung Leben ist, was du konkret tun kannst und wie Martinas Hündin Tessa mit 15 Jahren noch topfit ist. Das alles erfährst du jetzt. Also, Leine los, Ohren auf, viel Spaß mit dieser Folge. Hi Martina.
Hi Jan.
Wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf.
Total gern. Das Thema, für das du heute hier bist, ist in der Tat in letzter Zeit hier ein bisschen zu kurz gekommen und deswegen freue ich mich doppelt, dass du heute hier bist.
Ja, Hundegesundheit ist ja was eigentlich immer ein Thema sein sollte.
Genau, ich glaube, bei jedem zu Hause ist das auch so. Wir haben so viele andere Themen hier irgendwie gehabt, dass der Plan dann irgendwie voll war. Und dann kamst du ins Spiel und ich habe gesagt, oh cool, da sind so viel wertvolle Sachen bei, wo jede, die hier heute zuhören, einfach wahrscheinlich für sich selber und für seinen Hund irgendwas mitnehmen kann.
Ja, es ist oft im Alltag, also ich sag mal so, wenn unsere Hunde gesund sind, ist es ja sowieso so, dass wir das Thema relativ wenig präsent haben. Ne? Meistens fängt man ja erst an, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn dann irgendwie die Hütte brennt, wenn der Hund irgendwie was hat, dann steigt man damit ein. Aber es ist halt nichts, wo man sich im Alltag permanent mit beschäftigt. Obwohl ich ehrlich gesagt auch immer sagen, so ein bisschen Vorsorge kann ja das eine oder andere dann tatsächlich auch mal vermeiden. Ne?
Was würdest du sagen mit deiner Erfahrung, wie wichtig ist Vorsorge? Also du sagst jetzt das ein oder andere vermeiden, aber welchen Stellenwert hat das wirklich?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns einfach mal so den Bewegungsapparat unserer Hunde anschauen, können wir natürlich auch bei unseren gesunden Hunden hinsichtlich Prävention schauen, dass wir uns zum einen damit befassen, wie bewege ich meinen Hund richtig? Ne? Also welche Bewegungen sind gut für den Bewegungsapparat, welche Bewegungen sind schlecht für den Bewegungsapparat? Und das völlig losgelöst davon, ob wir sagen, mein Dackel Willi hat riesig großen Spaß daran, hinter dem Ball herzurennen. Ne? Ballspiel ist wieder so trainerisch eine ganz andere Liga, ne? Aber ne, das sind halt auch so die typischen Geschichten, mit denen ich so rund um die Bewegung konfrontiert bin, dass viele Menschen sich auch bei einem gesunden Hund gar nicht bewusst machen, welche Bewegungen sind denn eigentlich gut für den Körper, welche sind schlecht für den Körper. Dass es natürlich eine krasse Belastung für den Körper ist, wenn der Hund eine sogenannte High-Impact-Sportart zum Beispiel betreibt, also wo viele Sprünge vorkommen, wo enge Wendungen dabei sind, wo kurze Stops dabei sind, ne, da müssen wir einfach klar haben, das ist etwas, was krass auf den Bewegungsapparat einwirkt, ne, aber auch so in der alltäglichen Bewegung. Wie viel Bewegung braucht mein Hund eigentlich? Macht es Sinn, 4 Stunden am Tag mit dem spazieren zu gehen? Ne, ist es zuträglich für den Körper? Ne, tun wir dem Hund damit wirklich was Gutes? Also so rund um die Bewegung, sich einfach mal bewusst zu machen, was ist eigentlich gut und sinnvoll für den Hundekörper und was vielleicht eher nicht, was sollte ich vielleicht meiden? Weil damit kannst du natürlich, wenn du das jetzt mal über die lange Distanz betrachtest, schon gewisse Dinge vermeiden oder verzögern, ne? Eine Entstehung von einer Arthrose zum Beispiel oder von einer Spondylose oder was auch immer der Hund dann bekommen könnte. Und genauso gut kannst du natürlich auch hingehen und den Körper von innen heraus immer wieder mal unterstützen. Ne? Du musst dann ja nicht dauerhaft hingehen und den Hund mit 20 verschiedenen Kräutern und Supplementen unterstützen, sondern es macht schon irgendwo Sinn, regelmäßig und sei es kurweise, zum Beispiel die Gelenke mal zu nähren. Also da einfach für eine Unterstützung zu sorgen oder mal so eine Frühjahrskur zu machen zur Entgiftung. Also all solche Sachen kann man natürlich auch vorbeugend schon ganz hervorragend machen.
Da war jetzt super viel drin. Gehen wir so Stück für Stück rein. Du sagst, es gibt gute Bewegung. Was ist eine gute Bewegung für den Hund? Und bleiben wir vielleicht erstmal so beim Alltag, weil Sport nehmen wir mal raus, weil Sport ist eh immer dann die Mehrbelastung. Ne? Da brauchen wir uns dann gar nicht im Prinzip drüber unterhalten. Aber was ist im Alltag eine gute Bewegung für meinen Hund?
Eine gute Bewegung für den Hund ist, wenn er jetzt mache ich mich bei vielen Trainern wahrscheinlich schon wieder unbeliebt, aber wenn er am besten, ich sag jetzt mal nackt, also ohne Halsband, ohne Leine, wirklich sich frei bewegen kann und das am besten auch noch auf einem guten, gelenkschonenden Untergrund, ne? Also auf Waldboden, auf einem Feldweg, also alles, was so ein bisschen leicht federt. Ne? Als Asphaltschotter würde ich da jetzt mal außen vor lassen, das ist nicht so gelenkfreundlich, aber ein Hund, der sich auf einem leicht federnden, dämpfenden Untergrund komplett frei bewegen kann. Das ist so aus meiner kleinen Physioblase die perfekte Version. Ich weiß, dass sich das nicht immer umsetzen lässt. Ich weiß, dass nicht jeder Hund frei laufen kann, dass auch nicht jeder Hund einfach am Halsband laufen kann, sondern manchmal auch ein Geschirr tragen muss. Aber alles, was der Hund an sich trägt, ist im Prinzip für den Körper erstmal etwas, was auf den Körper einwirkt. Also ideal ist wirklich, dem Hund die Möglichkeit zu geben, sich vollkommen frei zu bewegen.
Crazy. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit meinen Hunden rausgehe und gezwungenermaßen ein Halsband, ein Geschirr oder irgendwas dran habe, muss mir schon klar sein, dass ich an anderer Stelle irgendwie in Anführungsstrichen was dafür tun muss, um das auszugleichen, weil wir schon nicht mehr in dem 100% perfekten Rahmen sind, den wir in deiner, wie du so schön gesagt hast, kleinen Physioblase bräuchten, damit es für den Hund perfekt ist.
Ja, wie gesagt, das ist so diese perfekte Version der Hundebewegung. Aber wie gesagt, das ist ja was im Alltag oft gar nicht umsetzbar ist. Ne? Also die Tessa zum Beispiel, ich habe so oft schon böse Nachrichten bekommen, weil die Tessa ganz oft, oder nach Möglichkeit, wenn wir spazieren gehen, freiläuft und die läuft am Halsband. Die trägt kein Geschirr, wenn sie es nicht braucht. Wo dann gesagt wird, warum machst du das? Es ist doch schrecklich, wenn der Hund ein Halsband trägt und der ist an der Leine und der zieht, dann wird der gewürgt. Und ich auch sage, naja, da, wo ich meinen Hund am Halsband laufen lasse, ne, das kann ich in der Regel einschätzen, ich weiß, dass sie nicht an der Leine zieht, ja. Ich lasse sie da am Halsband laufen, wo sie frei laufen kann. Na, also es muss ja auch ein Spaziergang, ich muss ja irgendwas haben, wo sie zur Not greifen kann. Wo dann gesagt wird, wie kannst du das als Physiotherapeutin machen? Und ich sage ganz klar, in dem Moment, wo ich sie freilaufen lasse und kein Druck durch ein Geschirr irgendwo am Hundekörper ist, ist es für mich die beste Variante, sie am Halsband laufen zu lassen. Da gebe ich ihr immer noch die größtmögliche Bewegungsfreiheit. Und das muss man einfach dann situativ einschätzen und abschätzen. Wenn wir irgendwo unterwegs sind, wo ich weiß, der Hund muss an der Leine laufen, dann läuft sie in der Regel dann auch an einem Geschirr. Ne? Wenn es irgendwas ist, wo wir uns nicht auskennen oder sowas, dann trägt sie ein Geschirr und dann läuft sie an der Leine. Aber da sich mal davon frei zu machen, der Hund muss am Geschirr laufen, damit es gesund ist. Nein, es gibt super viele Geschirre, die einfach super mies für den Körper sind. Ja, die einschneiden, die Bewegungen einschränken. Und immer, wenn der Hund klar was am Körper hat, beeinflusst das seine Bewegung. Wenn wir uns vorstellen, wenn wir, keine Ahnung, unsere Klamotten, ja, wenn wir da einfach mal gucken, das merkst du auch, dass du Kleidung am Körper hast. Und je nachdem, was du für Kleidung trägst, wenn du schlecht sitzende Kleidung trägst, ne, ist das auch was einfach unangenehm ist. Und das nimmst du einfach wahr. Und genauso nehmen die Hunde das auch wahr. Und es beeinflusst die Bewegung. Das ist einfach Fakt.
Das finde ich mega spannend, was du sagst. Ich bin jetzt gedanklich kurz abgedriftet und habe gesagt, ja, na klar, ich gehe ja auch nicht mit einem Anzug ins Fitnessstudio, sondern sorge ja dafür, dass ich, ne, da irgendwas habe, dass ich mich sehr gut bewegen kann. So, das war gerade in meinem Kopf dieser Vergleich und habe dann gedacht, ohne dass ich jetzt Hundesportarten hier schlecht reden möchte oder so, aber wir haben ja Hundesportarten, wo die Hunde wirklich richtig eingepackt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich dann denke, ach crazy, wir verlangen von denen, dass die da richtig was machen, aber wir packen von außen so viel Manipulation drauf, dass sie vielleicht gar nicht mehr die bestmögliche Bewegungsabfolge leisten können, weil wir so manipulieren.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, und das soll gar nicht wertend oder urteilen.
Nein, null.
Es ist einfach nur, dass man sich das bewusst macht, dass wir damit Einfluss auf die Bewegung unserer Hunde nehmen. Und ich möchte auch niemanden verurteilen, der sagt, ich habe keinen Garten. Mein Hund kann nicht einfach frei draußen durch den Garten panken und sich da ausbreiten, ne? So wie die Tessa, die kann hier aus dem Haus gehen und die kann hier rumlaufen, die bewegt sich so, wie sie will, mal schleicht so rum und dann kommt sie irgendwie wieder um die Ecke gesprintet. Das macht die so für sich selber, die bewegt sich völlig frei. Ich weiß, das kann nicht jeder im Alltag umsetzen und gewährleisten. Ne? Da müssen wir einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber ich finde, sich das bewusst zu machen, dass wir, wenn wir unseren Hunden da etwas anziehen, ne, ganz gleich, was es ist, das ist die Bewegung unserer Hunde beeinflusst. Und deshalb ist für mich die wirklich meine rosa-rote Brille-Variante von Bewegung unserer Hunde, wenn sie sich völlig frei bewegen können.
Das mag ich richtig, was du gerade gesagt hast, dass es eigentlich um das Bewusstmachen geht. Wir können nicht immer alles vermeiden. Und genau wie du sagst, nicht jeder hat einen Garten und nicht jeder hat diese... Und das heißt ja nicht, dass man dann keinen Hund haben darf. Aber ich finde es cool, dass du sagst, ey, einmal kurz bewusst machen, drüber nachdenken, sich klar sein, okay, kann ich nicht verändern, aber an anderer Stelle kann ich das und das machen, damit der Hund ein bisschen besser dafür aufgestellt ist, um das dann besser, ja, kompensieren zu können, aushalten zu können, ohne auch das jetzt negativ meinen zu wollen.
Genau, ja.
Cool. Was sind im Alltag schlechte Bewegungen?
Ja, so dieses typische Bällchenspielen zum Beispiel, ne? Ich weiß, da mache ich mir jetzt auch viele Freunde und da wird dann oft gesagt, ja, mein Hund braucht es aber, mein Hund liebt es aber so. Aber gerade so dieses Bällchenspielen, wo wir dann diese kurzen Stopps haben, das ist natürlich ganz, ganz krass für den Körper. Ne? Wenn dann noch irgendwelche engen Wendungen dazukommen, ja, oder halt Sprünge, das ist halt auch was, was einfach sehr stark auf den Körper wirkt. Und es geht auch da nicht darum zu sagen, ich muss meinen Hund in Watte packen, ne? Oder das ist, oder Helikopterhundemama. Es geht auch da darum, sich bewusst zu machen, was passiert im Körper des Hundes. Was passiert? Ne? Da wird dann gesagt, na ja, aber der springt ja nur mal über den Baumstamm drüber, wenn wir, weiß ich nicht, auf dem Waldspaziergang sind. Aber gerade wenn der Hund an sowas überhaupt nicht gewöhnt ist, macht es das auch nicht besser. Ne? Das ist der Tauch einfach heftig für den Körper. Und da einfach einen Blick drauf zu haben, und da ist es, denke ich, auch die Pflicht für uns als Hundemensch zu sagen, ich habe da ein Auge drauf. Ich gucke, dass der sich nicht ein Wolf buddelt und dass der eben nicht 30 Mal hinterm Ball herrennt, sondern denke darüber nach, welche alternativen Möglichkeiten kann ich bieten, damit wir da den Körper einfach nicht so krass strapazieren.
Das heißt im Prinzip, alles, was in ein Extrem ausartet, ist dann logischerweise nicht mehr gut.
Ja, im Prinzip kann man das genau so sagen. Ne? Wir können ja auch für uns im Alltag, ich meine, ganz ehrlich, wir machen auch Bewegungen, die für den Bewegungsapparat nicht immer super sind. Ja? Das passiert, das ist auch okay. Und auch die Tessa springt schon mal und ich kann sie ja auch nicht festketten, das will ich auch gar nicht. Und auch sie hat schon mal gebuddelt und ich habe sie nicht davon abgehalten. Aber einfach dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass alle Extreme, genau wie du schon sagst, Folgen haben können.
Ja. Das finde ich, also ich habe ja mehrere Hunde und wenn ich die jetzt beobachte, wenn die hier bei mir draußen sind, wir haben ein sehr, sehr großes Grundstück, die können sich frei bewegen und es passiert genau das, was du sagst, mal rennen die, mal sind die langsam, mal liegen die, mal, das suchen die sich alles selber aus. Wenn die allerdings miteinander interagieren, dann denke ich manchmal schon, wow, also das ist garantiert gerade nicht so gut. Aber dann denke ich mir auf der anderen Seite, die machen das ja selber und suchen sich das ja von alleine aus, dass die da einen Haken schlagen, dass die irgendwie übereinander springen oder was auch immer. Ist das dann gut oder ist das schlecht? Und sie wissen nicht, dass es schlecht ist, weil ich vergleiche das jetzt so, ich treffe mit meinem besten Freund und wir boxen uns so ein bisschen und das artet so ein bisschen aus. Dann bringt das irgendwie Spaß, ist für den Bewegungsapparat aber vielleicht nicht so gut. Umso älter wir werden, umso schlechter ist das. Das merken wir danach auch. Ist das so vergleichbar?
Also unsere Hunde haben ja leider Gottes kein Vernunftsdenken. Ne? Das ist so das, was einfach fehlt. Die machen, das ist gar nicht immer negativ. Ja, eigentlich ist das wahrscheinlich eine super tolle Sache. Aber das heißt, die handeln da ja immer völlig losgelöst von, ist das jetzt gut für mich oder ist das nicht gut für mich? Ne? Die sagen jetzt nicht, oh, das ist jetzt aber schädlich für mich, wenn ich hier mit dir so wild spiele. Ne? Die sagen einfach nur, geil, macht Spaß. Und da muss man einfach auch so ein bisschen, ich sag mal, immer leben und leben lassen. Die Tessa, wenn die zum Beispiel am Strand ist, ne, sobald die Sand unter den Füßen hat, rast die wie so eine wild gewordene im Kreis und schlägt Haken. Und ich lass sie. Ich lass sie in dem Moment, weil wir müssen ja immer, ich bin kein Freund davon, wenn man so dogmatisch ist. Ja, es geht darum, meinem Hund tut das gerade so gut. Das gibt der so viel. auch wenn sie Haken schlägt und wenn sie springt und vielleicht auch mal ausrutscht und fällt und denkst du, oh mein Gott, ja, wie konnte ich das zulassen? Nein, nicht dogmatisch zu sein, sondern abzuwägen, gerade wenn der Hund zum Beispiel auch älter ist oder wenn er das ein oder andere Zipperlein hat, zu gucken, dass man nicht nur schaut, wir tun das Beste für den Bewegungsapparat, sondern auch zu schauen, dass es dem Hund psychisch gut geht. Mhm. Und wenn ich nur reglementiere, wenn ich alles nur strikt unterbinde, dann hat das ja auch eine Auswirkung auf die Psyche. Ne? Deshalb immer irgendwie ja leben und leben lassen. Ne? Dann auch mal Haken schlagen lassen. Und ja, dann spielen sie halt mal rau und ja, ist vielleicht nicht immer perfekt, aber wir machen ja auch nicht immer alles für uns so, dass es perfekt ist.
Gefällt mir auch. Das heißt, auch da ist es dann wieder rausgezoomt, so das große Ganze. Und Bewegungsapparat ist ein Teil von dem Kuchen. Und es gibt ganz, ganz viele andere Stücke. Und der ganze Kuchen muss halt schmecken. Und dann bringt es gar nichts, wenn wir ein Teil oder eine Zutat immer größer werden lassen in dem Kuchen. Und der Rest dann aber irgendwie nicht mehr zusammenbappt.
Nee, weil stell dir vor, du hast einen Hund, wo du sagst, keine Ahnung, lass uns mal, weiß ich nicht, wir sagen, oh, wenn er jetzt, wenn er frei läuft, dann macht er immer sofort einen Punk und das kann ja alles nicht gut sein, also lasse ich den strikt nur an der Leine neben mir im Schritt laufen. Und dieser Hund macht es und in dem Moment sagen wir vielleicht, oh ja, das ist jetzt gut für den Bewegungsapparat. Und der wird aber depressiv, der hat ja keinen Spaß mehr an damit mit dir unterwegs zu sein, mit dir spazieren zu gehen. Ja, das ist jetzt vielleicht krass formuliert, aber wir müssen immer, genau wie du schon sagst, alle Bestandteile berücksichtigen. Und dafür müssen wir vielleicht auch mal in Kauf nehmen, dass wir eine Sache nur zu 80% gut machen können. Aber wenn ich es im Blick habe und dafür sensibilisiert bin, mir das bewusst mache, dann steuere ich ja automatisch immer schon so ein bisschen gegen. Und das ist okay. Es muss nicht immer überall 100% sein.
Jetzt waren wir schon thematisch ein bisschen drin. Jetzt switchen wir einmal ein bisschen. Und wir werden hundertprozentig auch wieder thematisch in irgendwas anderes gleich reingehen. Woher kommt dein Wissen und woher weißt du das heute alles?
Jo, ich sehe das als. Ich habe vor, oh Gott, ich weiß gar nicht. Also mittlerweile arbeite ich schon seit über 15 Jahren als Hundephysio. Und das ist halt, klar, du machst deine Ausbildung, ne? Aber da ist halt auch dann viel nochmal Learning by Doing dabei, viel Erfahrungen, die du sammelst, viel Weiterbildungen, Ausbildungen, die du machst. Aber so dieses Wissen um den Bewegungsapparat, das resultiert halt wirklich aus der Hundephysio-Arbeit, ganz klar, ja.
Crazy. Und dann immer weiter reingearbeitet in die Themen, die dich interessiert haben, weil du dann eben auch schon irgendwie was sagtest von, wir können da mal entgiften und wir können da mal eine Kur geben und wir können irgendwie mal das machen.
Ja, es ist halt für mich irgendwie, ich bin da immer sehr, sehr wissensdurstig und für mich ist einfach irgendwann der Punkt gewesen, ja, den Körper von außen zu unterstützen mit Physio, ne, mit Bewegungstraining, also Hundefitness und was man sonst noch alles machen kann, Massagen und so weiter. Also alles, was so aus dieser Physio-Fitness-Geschichte kommt, das ist für mich das eine. Das ist eine ganz, ganz wichtige Säule. Also egal, ob wir jetzt einen gesunden Hund haben, ob wir einen alten Hund haben, ob wir einen kranken Hund haben, gehört das für mich dazu, so wie wir Menschen im besten Fall regelmäßig bei uns Sport machen sollten. Ne? Ich rede jetzt auch ohne Sport, ne? Aber gesunde Bewegungen machen sollten, so. Und für mich kam aber irgendwann der Punkt dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich kann aber ja auch von innen ganz viel tun. Ne? Da schließt sich für mich einfach so der Kreis wieder, dem Körper von außen die Möglichkeit zu geben, sich bestmöglich selbst zu helfen und aber von innen das Ganze auch zu machen. Und das war dann der Punkt, wo ich irgendwann vor ein paar Jahren hingegangen bin und gesagt habe, ah ja, ich finde es schon ziemlich spannend. Und das hat auch da nicht damit zu tun, dass ich sage, ich bin gegen Schmerzmittel oder ne, gegen Medikamente, sondern dass ich einfach gesagt habe, boah, es ist schon mächtig, was die Natur uns so bietet an Möglichkeiten, den Körper zu unterstützen. Also zum einen, was jetzt Kräuter angeht, aber auch Vitalpilze. Ich bin ein großer Freund von Vitalpilzen und fand das so ein ungeheuer spannendes Thema und habe mich halt auch in der Hinsicht noch weiter gebildet, Ausbildungen gemacht und sehe einfach, dass sich da für mich so der Kreis geschlossen hat, was angeht, den Körper von außen und von innen zu stärken. Und das war der Grund, warum ich da in die Richtung noch gegangen bin, weil ich das einfach bei meinen eigenen Hunden, Ismael lebt ja leider seit ein paar Jahren nicht mehr, aber die habe ich damals schon ganz viel natürlich begleitet. Und sie hat lange keine Schmerzmittel gebraucht. Und für die Tessa gehört das eigentlich auch von jeher mit dazu. Und da war irgendwann der Wunsch da zu sagen, da möchte ich tiefer eintauchen, möchte ich auch wirklich fundiertes Wissen haben, weil man kann einfach auch viel falsch machen. Aber diese naturheilkundliche Geschichte ist was ich ungeheuer spannend finde.
Gehen wir gleich rein, weil das finde ich auch super spannend. Vielleicht kurz noch einmal zu dem physiotherapeutischen Aspekt und zu der Fitnessgeschichte. Darüber hast du ein Buch geschrieben.
Ja, Bücher habe ich tatsächlich schon zwei geschrieben. Einmal das Buch Physiotherapie für den Hund, wo es allgemein um die Physiotherapie geht. Wie können wir unsere Hunde unterstützen? Was können wir machen? Ne? Was kannst du selbst als Hundemensch machen? Wie geht eine Massage? Welche Wickel kann man machen und so weiter? Wo auch schon ein Teil Hundefitness mit drin war, Übungen drin sind. Und das zweite Buch ist jetzt tatsächlich ganz speziell ausgerichtet auf ältere Hunde, wo ich dann gesagt habe, das ist ja eh so mein Steckenpferd, hat man früher gesagt, ne? Das Wort nutzt man gar nicht. Das ist so mein absolutes Herzensthema und ich finde, das ist ein Thema, was einfach viel, viel zu kurz kommt. Und deswegen ist jetzt so das zweite Buch mit einem ganz klaren Fokus auf Seniorhunde und wie ich da eben mit Hundefitness, mit Hundephysio, ja, mit den Übungen einfach den Alterungsprozess verzögern kann und dem Senior was Gutes tun kann.
Das heißt, das erste Buch ist im Prinzip für alle, dass jede, die ihr zuhört, wenn ihr da ein bisschen Bock drauf habt, mal gucken, ist, glaube ich, im Kosmos erschienen. Genau. Und das zweite hast du dann über Kynos geschrieben. Und das finde ich super spannend. Wenn du magst, gehen wir da ein bisschen mehr rein. Du hast jetzt gerade gesagt, man kann den Alterungsprozess verlangsamen.
Jo.
Ich frage für einen Freund, geht das auch bei Menschen?
Ja, geht tatsächlich auch bei Menschen. Das Spannende ist ja eigentlich, ist der hündische Organismus, sage ich jetzt mal, dem menschlichen ja gar nicht so weit weg. Mhm. Ne? Wenn ich mal den Bogen schlage zum Menschen. Ne? Es gibt so Omis, die siehst du jeden Tag durch die Gegend marschieren. Ja, die machen jeden Tag so ihre Strecke, die laufen, die interagieren mit ihren Nachbarn oder was auch immer. Die gehen ins Café und trinken ihren Kaffee und essen ein Stück Kuchen und sowas alles. Und du siehst einfach, boah, die sind für ihr Alter echt noch gut unterwegs. Ja, und das sind meistens Menschen, die Zeit ihres Lebens eine gesunde Aktivität hatten, ja, die sich bewegt haben, die interagiert haben. Und ganz genauso funktioniert das ja bei unseren Hunden. Wenn wir gucken, wenn sie älter werden, so spätestens, wenn sie älter werden, dass wir schauen, dass wir die Muskulatur erhalten, dass wir die Gelenkbeweglichkeit erhalten, dass wir die Nervenfunktion unterstützen und erhalten, können wir darüber natürlich diese Abbauprozesse im Körper deutlich verzögern. Und du wirkst auf der einen Seite natürlich physisch ein, auf der anderen Seite aber auch kognitiv. Weil wenn du dem Gehirn immer wieder diese Impulse gibst, ne, der Hund muss was tun, der hat da eine Aktivität, dann bleiben die auch im Kopf fit. Also genau wie bei den Menschen. Und wir wissen ja zum Beispiel auch bei, wenn wir jetzt mal von demenzkranken Menschen sprechen, was machen die? Die machen physische und kognitive Übungen. Und genau das ist das, wo ich sage, da können wir bei unseren oder sollten wir bei unseren Hunden auch ansetzen, einfach über die gesamte Zeit die Hunde zu begleiten. Weil was ich so schrecklich finde, wenn wir über alte Hunde sprechen, geht es ganz oft eigentlich nur ums Sterben. Mhm. Also der Hund ist alt und der Hund stirbt. Also das ist jetzt sehr krass formuliert, aber das ist ganz oft Fakt. Für mich ist aber Fakt, dieser Alterungsprozess ist ja eine ganze Lebensphase. Ja, die kann 4, 5, 6, 7 Jahre dauern. Und ich will dann nicht 4, 5, 6, 7 Jahre einfach nur darauf warten, ob und wann mein Hund jetzt stirbt. Sondern ich kann diese Lebensphase gestalten und ich kann Einfluss nehmen. Und dafür muss ich nicht Physio sein, dafür muss ich auch nicht Tierheilpraktiker oder Physiotherapeut oder was auch immer sein, sondern ich kann mir Wissen aneignen, um zu begleiten und zu unterstützen diese Lebensphase zu gestalten, anstatt einfach abzuwarten und zu sehen, oh Gott, er läuft immer schlechter, er schläft nur noch, ne, er kann dies nicht mehr, er kann das nicht mehr, er ist nur noch tüdelig. Ja, das passiert irgendwann. Ja, das ist einfach das Älterwerden, das ist das Leben. Aber das kannst du alles begleiten und unterstützen und vor allen Dingen auch verzögern.
Ja, krass. Ich habe eine 16-jährige Terrierhündin hier und kann alles unterschreiben, was du sagst. Also die schläft ganz viel, die braucht vom Körbchen bis zur Haustür auch gerne mal 5 Minuten und da reden wir über einen Weg von unter 10 Metern. Aber die geht zum Beispiel jeden Tag noch mit Gassi. Klar, nicht so Riesenrunden und auch nicht irgendwie jetzt eine Stunde im Sand und sowas. Aber die ist total happy dabei.
Das ist das, was wichtig ist. Wir haben, als Mensch neigen wir dazu, dass wir dieses krasse Anspruchsdenken haben. Und wir immer vergleichen. Ja, wir sehen unser Hund mit 9 oder mit 10, ja, der 10 Kilometer läuft. Ja, und dann sehen wir, oh Gott, jetzt ist sie 16, jetzt kann sie nur noch, keine Ahnung, mit 20 Minuten laufen und sie zieht nur noch langsam. Egal. Wichtig ist, dass sie sich bewegt. Und wichtig ist, dass sie am Leben teilnimmt. Und unsere Hunde haben eine ganz wunderbare Gabe. Die gucken nicht in die Vergangenheit, die gucken nicht in die Zukunft, die leben im Jetzt und die vergleichen nicht. Die sagen nicht, also die Tessa sagt nicht zu mir, oh, Martina, ganz ehrlich, mit 10 war es schon ein bisschen geiler, ne? Jetzt? Jetzt? Sehe die Kaninchen schon nicht mehr. Du siehst die früher als. Nee, ist mir egal. Die ist happy.
Ja.
Und das ist das, was zählt. Also für mich.
Ja, und da schreibe ich auch wieder zu 100%. Ich gehe mit der abends eine, weiß ich nicht, 25-Minuten-Runde. Die freut sich, als wenn das der Spaziergang ihres Lebens wäre, ne? Klar, genau. Nach 10 Minuten kann die nicht mehr, dann muss die erstmal 5 Minuten auf dem Arm. Aber danach hat die ja vergessen, dass sie nicht mehr kann. Dann kann sie also wieder laufen. Und das ist einfach nur großartig, das zu sehen.
Und das zu gestalten und das auch positiv anzunehmen. Wie gesagt, wir gehen ja ganz oft in dieses Werdende. Und wir sind in dieser ganzen Zeit ganz oft auch schon mit Trauer beschäftigt. Und diese Trauer nimmt uns wahnsinnig viel davon, im Hier und Jetzt mit unserem Hund zu sein und uns an diesen Momenten zu erfreuen, anstatt zu werden und zu sagen, boah, heute läuft sie aber wieder schlecht. Boah, gestern ist sie aber länger gelaufen. Nein, im Hier und Jetzt sein und gestalten, unterstützen, wo wir es können und ansonsten versuchen, das ist nicht immer einfach, aber mit unseren Hunden glücklich zu sein, weil das ist das, was die spüren. Ja.
Als du das gerade gesagt hast, musste ich an etwas denken, was Jürgen Klopp mal gesagt hat. Der war bei Matze im Hotel Matze im Podcast und der hat von Matze die Frage bekommen, ob er sich, wenn er bei einem neuen Verein unterschreibt, schon damit beschäftigt, wie es ist, wenn er geht. Und dann hat er gesagt, nein, das wäre ja total dumm, weil dann könnte er sich ja niemals 100% auf das einlassen, was er da macht. Er beschäftigt sich mit Abschied, wenn Abschied dran ist und vorher denkt er nicht darüber nach oder über eine Niederlage. Er beschäftigt sich mit einer Niederlage, wenn sie eingetreten ist, aber nicht vor dem Spiel, ob die eintreten könnte. Und da musste ich gerade dran denken, als du das gesagt hast, wir beschäftigen uns nicht damit. Also falsch, natürlich beschäftige ich mich gedanklich damit, dass dieser Hund irgendwann geht. Das wäre ja auch total dämlich, das aus dem Leben auszublenden. Das gehört ja dazu. Aber das spielt hier nicht den ganzen Tag die erste Rolle, sondern der Spaziergang, das auf dem Hof sein, das Schlafen und immer genau das, was gerade dran ist. Damit beschäftigen wir uns in dem Moment zu 100% und um den Rest kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Klammer auf, ohne das auszublenden und etwas fiktiv zu schaffen, was es nicht gibt. Das Leben ist endlich. Aber ich musste eben dran denken und fand das einen guten Vergleich.
Ja, ein kluger Mann, der Jürgen Klopp, ne?
Ja, total, total.
Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Und ich kenne diese Momente auch, machen wir uns nichts vor, ne? Da kannst du so viel Wissen haben, wie du willst. Ja? Und du kannst versuchen, dich so oft wie möglich daran zu erinnern, wie deine Einstellung sein sollte. Es gibt Momente, da geht das nicht, ja? Und weiß nicht, wann war das? Letztes Jahr im Februar ist bei der Tessa eine Niereninsuffizienz festgestellt worden. Ne? Und natürlich, ich habe am Teller gedreht, ja.
Klar.
Und dann stelle ich meiner Tierärztin, also diese Frage, völlig hirnlos, was denkst du, wie lange hat sie noch? Und das kam einfach so raus, wo ich nachher dann dachte so, wie dumm eigentlich. Was für eine dumme Frage. Ja, natürlich ist das etwas, was uns in dem Moment berührt, wo wir denken, scheiße, 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 mein Hund stirbt, mein Hund stirbt. Und der Moment darf auch da sein, die Angst darf da sein. Es geht ja nicht darum, dass wir, wie du eben schon sagtest, dass wir das negieren, dass wir das ausblenden, dass das nicht Thema ist. Wir müssen uns damit befassen, aber es darf nicht unseren Alltag bestimmen. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, durchatmen, ne? Du hast geheult, es ist alles, es ist, fühlt sich scheiße an. Was tun wir jetzt? Und das ist eben das, was für mich persönlich ganz wichtig ist, was ich den Menschen auch immer versuche weiterzugeben, ins Handeln zu kommen. Wenn du weißt, was du tun kannst, wenn du weißt, was du tun kannst, wenn dein Hund eine Arthrose hat, wenn dein Hund eine Niereninsuffizienz hat, eine Spondylose hat, was auch immer, wenn du weißt, was du tun kannst, dann kommst du ins Handeln, dann hast du Sicherheit und dann entwickelst du Routinen und das hilft dir und deinem Hund durch den Alltag. Und das holt dich auch aus so einem Loch raus. Das heißt nicht, dass du nie wieder diese Momente hast, wo du denkst so, oh nein, aber das hilft dir einfach, deinen Alltag auf einem ganz anderen Level für dich zu gestalten. Mhm. Also auch für dich mental selber zu gestalten. Weil das zieht einen ja immer weiter runter. Es ist ja nicht nur so, dass der Hund das spürt und denkt so, oh mein Gott, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Irgendwas ist hier schräg. Ne? Die können das ja nicht greifen. Tessa weiß nicht, dass sie eine Niereninsuffizienz hat. Ne? Die sieht nur, jetzt kriegt keine Kaninchenohren mehr. Ne? Die darf nicht mehr essen. Was ein Scheiß ist das denn bitte? Ja, das ist Tessas großes Problem an der ganzen Geschichte. Ja,
ja.
Das nervt mich kolossal. Ja, vegetarische Leckerlis und sowas alles ist ja Horror. Aber die ist zufrieden mit ihrem Leben. Und in dem Moment, wo wir mehr Ruhe haben, wo wir wissen, was wir tun können, wo wir begleiten können, haben wir auch mehr Ruhe und mehr Sicherheit. Mhm. Und das gibt einfach für mich eine ganz andere Qualität, wie ich mit meinem Hund leben kann. Das ist einfach Fakt, ja.
Finde ich richtig gut. Wenn ich einen Hund zu Hause habe, ab welchem Alter muss ich denn das Buch für Senior kaufen?
Ist geil. Ist ungefähr so, als wenn man fragt, wann ist denn mein Hund alt? Wir wissen ja, die Hunde werden ja alle... Sie sind ja erstens alle unterschiedlich und dann muss man noch gucken, ist es ein kleiner, mittelgroßer, großer Hund, ne? Das heißt, wir können das ja gar nicht so pauschal sagen, ne? Es ist halt von der Größe des Hundes, vom Gewicht des Hundes, aber von seinen Lebensumständen, Genetik und so weiter, ist es ja nun mal abhängig, wann ein Hund überhaupt alt wird. Aber im besten Fall, bevor man jetzt merkt, boah, jetzt geht irgendwie gar nichts mehr, sollte man eigentlich damit anfangen, ne? Also, wenn ich merke, es ist ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe irgendwann, da waren die Tester tatsächlich so 10 Jahre alt. Da habe ich gemerkt, das ist wie so ein sanfter Jahreszeitenwechsel, wo ich gemerkt habe, sie verändert sich einfach langsam. Also gar nicht mal mehr nur körperlich, dass ich gesagt habe, boah, jetzt kann sie aber nicht mehr so. Überhaupt nicht. Das war eher so insgesamt so vom Verhalten her. Und wenn man das spürt, und ich glaube, wir sind ja alle eigentlich sehr nah bei unseren Hunden, wenn ich merke, ja, so jetzt ist so langsam dieses, das ist jetzt so, es wird so langsam älter, dann ist eigentlich der Moment zu sagen, jetzt steige ich da ein. Weil je früher, und das ist halt auch in Studien nachgewiesen, es gibt da eine Studie aus 2024, die sich genau auch mit diesem Thema, auch mit Hundefitness, kognitive Beschäftigung älterer Hunde und sowas beschäftigt hat, und Fakt ist einfach, je früher ich damit anfange, desto besser kann ich natürlich den Alterungsprozess verzögern und Einfluss nehmen. Und da wir wissen, dass unsere Hunde sich ja im Alter in der sogenannten Rückbildungsphase befinden, ist es natürlich sinnvoll, da auch so früh wie möglich anzusetzen. Und nicht zu warten, bis diese ganzen Umbauprozesse im Körper schon weit fortgeschritten sind. Das hört sich jetzt alles schon wieder so abstrakt an. Aber das ist einfach das, was im Körper passiert. Das sind Umbauprozesse. Und je früher ich dagegen vorgehe, hört sich jetzt wieder so krass an, aber je früher ich anfange, den Körper zu unterstützen und die Muckis zu trainieren und zu gucken, dass die Nervenfunktion gut ist und dass die, ne, dass die Gelenke halt nicht steif sind, sondern dass sie sich gut bewegen können, umso besser ist es natürlich. Und ich glaube, das ist was jeder von uns kennt. Das haben Hunde ja auch, wenn die jung sind. Wenn du merkst, du hast so einen Junge und irgendwann kommt so der Punkt, wo die so ins Erwachsenenalter wechseln. Mhm. Und diese Übergänge spürt man einfach. Und genauso ist es auch, wenn die so vom von dieser mittleren Lebensphase, sage ich jetzt mal, in so langsam in diese Alterungsphase wechseln.
Das finde ich schön, wie du das beschrieben hast und kann das auch wieder bestätigen. Ich habe 2 Border Collies hier, die werden jetzt 10 und 11. Und da war auch irgendwann so dieser eine Moment, und ich kann den gar nicht genau festmachen, aber wo ich dachte, ach crazy, die sind jetzt alt. Das ist ja verrückt. Mhm. Und zwar nicht, weil die auf einmal gar nichts mehr machen, oder, sondern weil die, dann liegen die mal irgendwo, wo du denkst, nee, normalerweise werden die jetzt hier noch rumgetapert oder so. Also das sind so ganz viele kleine Sachen. Und dann sitzt du da so und dann guckst du die an und denkst dir so, nee, das ist jetzt ein älterer Hund. Alles gut, entspann dich, bleib da liegen, alles fein.
Ja, die verändern sich einfach, genau. Das geht gar nicht nur um dieses Körperliche, sondern das ist so das Gesamthafte. Und das spürt man einfach. Und da ist für mich einfach der Moment zu sagen, ja, jetzt, wenn ich vorher nicht schon was gemacht habe, dann sollte ich dann einsteigen und was tun und mich damit befassen, mich da belesen, mich da einarbeiten, einfach auch vorbereitet zu sein.
Über was für einen Zeitanspruch sprechen wir da, täglich oder wöchentlich, den ich da als Mensch investieren muss, wenn ich da meinen Hund gut aufstellen möchte?
Kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie es dem Hund geht. Ich persönlich bin immer ein Freund davon, die Sachen einfach und unkompliziert zu halten, weil sonst kannst du es nicht in den Alltag, also du bleibst einfach nicht dran. Punkt. Ja?
Gefällt mir.
Das ist einfach Fakt. Wir müssen natürlich auch daran denken, dass unsere Hunde nur eine begrenzte Spanne haben, in der sie sich gut konzentrieren können. Und wenn ich die überschreite, dann kann ich einfach zum Beispiel auch kein gutes Training mehr gewährleisten. Dann passieren halt auch Fehler. Das heißt, für mich ist eigentlich so individuell, wie Hunde da wieder sind, wenn man da, also meine Trainings sind so gestaltet, dass man so 3 bis 4 Mal die Woche mit dem Hund Übungen macht. Und das können, je nachdem, wie es dem Hund halt geht, so zwischen 5 und 10 Minuten, ne, wenn man sich ganz viel Zeit lässt, können es vielleicht auch mal 15 Minuten sein. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie das so ist. Mit der Tessa trainiere ich ganz oft 5 Minuten und gut ist. Und das macht ein Training nicht schlecht. Ne? Im Gegenteil. Also in dem Moment, wo ich die richtigen Übungen auswähle und die sinnvoll miteinander kombiniere, habe ich ein sehr effizientes und effektives Training, ohne dass ich da eine halbe Stunde mit dem Hund rumturnen muss. Ne? Darum geht's ja gar nicht, sondern wirklich die Sachen gut umzusetzen, gut in den Alltag zu integrieren. Wenn ich natürlich hingehe und sage, na ja, ich möchte meinen Hund auch massieren. So eine Massage kann halt, je nachdem, auch mal eine halbe Stunde dauern. Ne? Kann auch eine Dreiviertelstunde dauern, je nachdem, wie lange der Hund Bock hat, wie groß der Hund ist. Aber ich glaube, das sind alles Zeiten, Zeitfenster, wenn wir mal ehrlich zu uns selber sind und mal so unseren Alltag betrachten, die man gut abzwacken kann. Ne? Viele sagen halt, boah, nee, habe ich keine Zeit für, jetzt auch noch Training mit meinem Hund, wann soll ich meinen Hund denn noch massieren? Ja, dann lass mal Netflix vielleicht abends mal zumindest 1 oder 2 Mal die Woche aus. Ne? Oder scrollen weniger durch Social Media oder was auch immer. Ne? Aber es ist oft wenig Zeit, die wir investieren müssen, um unseren Hunden wirklich viel mehr Lebensqualität schenken zu können.
Ich sag mal so, da lässt du Netflix ausschalten, ist mal wieder ein Privatsender ein, da hast du da locker in so einem Spielfilm 4 mal 15 Minuten Werbeunterbrechung. Das ist doch großartig.
Das werde ich mir notieren, das werde ich mir merken. Das ist für mich eine gute Einwandbehandlung.
Ja, aber ne, wir sagen das so lachhaft, aber wenn ich es richtig verstehe, eine Werbepause würde reichen. Eben mal im Wohnzimmer auf dem Teppichboden, wo es nicht rutschig ist, wo ich mit dem Hund ein bisschen was machen kann. Super.
Und das ist das, was ich zum Beispiel auch da müssen wir uns wieder von unserem, wir vergleichen uns mit anderen und von dem Anspruchsdenken lösen. Ich sehe ganz oft Videos, sei es jetzt auf YouTube, wo auch immer, Social Media, wo Hunde super spektakuläre Übungen machen. Ich sehe Menschen, die eine halbe Stunde mit ihrem Hund trainieren, wo ich denke so, wow, die Konzentrationsspanne kann der Hund doch eigentlich gar nicht haben. Mhm. Aber das sind dann die Parameter, an denen wir uns ganz oft orientieren und sagen, ja, dann muss ich das so und so lange machen. Mein Hund muss das und das können. Nein, wir holen den Hund da ab, wo er steht. Wir machen mit dem Hund das, was er kann. Und jeder Hund ist individuell und sollte nicht verglichen werden. Und da die eigenen Ansprüche mal runterzuschrauben, das ist ganz, ganz wichtig. Und einfach zu wissen, eine Übung muss nicht spektakulär aussehen, um wirkungsvoll zu sein, sondern es sind so oft diese einfachen Sachen. Was braucht denn unser Hund im Alltag? Welche Bewegungen braucht er denn? Der setzt sich hin, der legt sich hin und im besten Fall kann er sich gut bewegen. Das heißt, wenn ich mit so ganz stumpfen Positionswechseln wie einem Steh-Sitz-Transfer arbeite, mit einem Steh-Platz-Transfer oder Sitz-Platz-Transfer, hast du zum Beispiel mit den drei Übungen eigentlich schon den gesamten Körper trainiert. Mhm. Und das sind die Bewegungen, die ein Hund braucht. Ein Hund sollte ein gutes Körpergefühl haben und sich auch möglichst korrekt hinstellen können. Das können viele Hunde überhaupt nicht. Noch nicht mal gesunde Hunde. Wenn du einem Hund sagst, er soll sich hinstellen, dann stehen die wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Der Körper hört hinter der letzten Rippe auf. Das ist einfach Fakt. Und an diesen Basics erstmal zu arbeiten, das ist so wertvoll. Und ich mache ganz oft mit der Tessa Training komplett ohne Equipment. Ne, wir haben ja auch nicht immer Bock. Sagen wir mal ehrlich, ne? Es gibt manchmal so Tage, wo du denkst, oh, ich müsste heute wieder, aber irgendwie so gerade richtig Bock habe ich nicht. Habe ich auch. Ne?
Ja.
Meine Physiowelt ist auch nicht immer rosa-rot. Und dann mache ich genau das, was du eben gesagt hast. Dann gehen wir ins Wohnzimmer, da haben wir so einen Sisal-Teppich, der ist dann auch super für die Nervenfunktion, ne? Stimuliert ein bisschen die Nerven. Und dann machen wir ein bisschen so Hürdenlaufen über die Beine und ein paar Positionswechsel und die Tessa verbeugt sich, dreht sich links und rechts um die eigene Achse. Und wir haben ein super Training. Das dauert keine 5 Minuten und die Tessa ist danach happy, legt sich hin, geht schlafen und ist fein. Und ich habe ein gutes Gefühl.
Ja, und neben diesem körperlichen Aspekt, ey, wir haben einfach mal 5 Minuten nur was mit unserem Hund gemacht, ne? Ohne Handy, ohne alles andere. Auch das ist ja für die Hunde schon die Welt, wenn wir ehrlich sind.
Auf jeden Fall. Das ist auch was, wo ich ganz oft zum Beispiel also manchmal filme ich uns beim Training, aber eigentlich eher, um zu gucken, machen wir das alles gut? Also mache ich alles gut, weil der Hund ist ja das eine beim Training, aber viel, viel zu wenig gucken wir auf uns. Also wie ist eigentlich unsere Position? Geben wir dem Hund genug Raum? Weiß ich nicht. Ne? Beuge ich mich vielleicht zu viel vor? Gebe ich die falschen Signale? Das passiert auch mir nach so vielen Jahren und ich finde es immer wichtig, da auch mal selbst zu reflektieren. Und dann lasse ich manchmal einfach so das Video mitlaufen, also das Handy mitlaufen und nehme das auf. Aber was ich zum Beispiel gar nicht mehr mache, gerade jetzt auch so, weiß ich nicht, für Social Media, uns beim Training so schnappschussmäßig zu fotografieren. Ja. Weil ich einfach total merke, das bringt mich so aus der Routine raus. Tessa hasst es sowieso, fotografiert zu werden. Und das mache ich nicht. Das ist unsere Zeit. Die ist einfach nur für uns reserviert. Und das ist so krass, wie anders Tessa drauf ist, wenn sie merkt, ich bin zu 100% bei ihr. Gar kein Handy da, sondern einfach nur wir zwei. Und das ist das sind ein paar Minuten, aber das macht so viel zwischen uns.
Ja, gefällt mir. Wenn ich damit anfangen möchte, kaufe ich eines der beiden Bücher, dann habe ich schon mal eine gute Basis. Oder ich kann auch auf deine Internetseite gehen. Wir verlinken alles auch unten in der Beschreibung von dem Podcast. Das heißt, jeder, der da irgendwo draufklicken möchte, kann das danach gerne tun. Du hast auch Kurse.
Jo.
Was, was ist daran gut? Wann brauche ich die? Wann bin ich der Richtige? Was lerne ich da?
Also wir haben ja, das sind viele Fragen auf einmal. Menschen haben ja unterschiedliche Arten, Wissen zu konsumieren. Ne? Die einen, also ich liebe immer noch wirklich so Bücher aus Papier in der Hand zu haben. Ich finde das großartig, ja. Das macht mir ganz viel Freude, darin zu blättern. Es gibt den Typ Mensch, der so gerne Wissen konsumiert und lernt. Ich finde es aber auch mega, und gerade so das Thema Hundefitness oder Anleitungen, wie zum Beispiel ich einen Hund massieren kann oder wie ich einen Wickel herstellen kann, das kann man auch super über Videos transportieren. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, schon vor, ich sag mal, in grauer Vorzeit, als ich für das Thema noch sehr belächelt wurde, also Hundefitness. Ich glaube, die ersten Kurse habe ich 2017 veröffentlicht und habe angefangen, 2015 mir Gedanken zu machen, wie könnte ich sowas digital darstellen? Was könnte ich an Wissen an interessierte Hundemenschen weitergeben? Und da bin ich wirklich schräg angeguckt worden, so nach dem Motto, das will keiner haben, ne? Und war mir aber egal. Und dann habe ich angefangen, wirklich Kurse, Online-Kurse zu entwickeln, die eigentlich ein gesamtes Hundeleben begleiten. Also von Basis-Fitness-Training für einen gesunden Hund über Junghund, Fitness-Training bis zu Senioren-Fitness-Training, ne? Oder halt auch so, ich gebe mittlerweile auch themenspezifische Kurse, weil es ja Menschen gibt, die sagen, oh, ich finde Cavaletti-Training, also Hürdenlaufen, super, oder mein Hund hat da viel Spaß dran, oder ich möchte dies oder das, oder Balance- und Koordinationstraining machen. Das heißt, es gibt sowohl Kurse, die zur Prävention sind, aber auch für ältere Hunde, Junghunde, aber eben auch bei verschiedenen Erkrankungen des Bewegungsapparates, weil sich da für mich irgendwie dieses Bewegungstraining, dieses Hundefitness als eine ganz, ganz wichtige Säule gezeigt hat. Wenn ich das regelmäßig mit meinem Hund mache, kann ich das Fortschreiten der Erkrankung einfach sehr, sehr stark verzögern. Ganz egal, was wir da jetzt gerade haben, ob wir eine Hüftdysplasie haben oder eine Spondylose, eine Arthrose, da können wir einfach extrem viel machen, weil wir dem Körper Impulse geben, sich selber zu helfen und sich zu stärken. Das heißt, einmal diese Hundefitness-Sparte, sage ich jetzt mal, aber eben auch begleitete Kurse, wo Menschen dann auch mal lernen können, wie sie ihren Hund massieren, ne, oder wo verschiedene Komponenten drin sind, wie zum Beispiel, ich habe es mal grob gegliedert, ich habe einen Hund mit einer Gelenkerkrankung, mit einer Rückenerkrankung oder einen älteren Hund, und dann sind das begleitete Kurse, wo eben all diese Komponenten, also Hundefitness, aber auch Massage, schmerzlindernde Wickel, Wissen zu Kräutern und Vitalpilzen, wo quasi so ein Rundumpaket abgedeckt ist. Aber das ist eigentlich das, was man über die Online-Kurse lernen kann.
Und begleitet heißt, dass du mich aktiv dabei begleitest und ich dir Fragen stellen kann?
Genau, also du kannst mir quasi jederzeit per E-Mail Fragen schicken. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, ich habe hier zu einer Übung irgendwie eine Frage, das klappt gerade nicht so richtig gut, kannst du mir da einen Tipp geben? Manchmal steht man da ja selber so irgendwie auf der Leitung und kommt nicht weiter. Ne, oder wenn man jetzt zum Beispiel unsicher ist, im Kurs stelle ich viele verschiedene Kräuter entsprechend der gesundheitlichen Bedürfnisse vor oder auch Vitalpilze. Und wenn da jetzt aber eine Unsicherheit herrscht, okay, soll ich jetzt das nehmen oder soll ich das geben oder soll ich das und das miteinander kombinieren? Ja, oder aber halt Fragen rund um die Hundegesundheit aufkommen. Das ist ja manchmal auch gar nicht so isoliert, sondern dann hat man einen Hund, der eine Rückenerkrankung hat, der aber gleichzeitig auch noch eine chronische Darmentzündung hat. Und das greift dann manchmal auch so ein bisschen ineinander. Kann ich die mit dem, welche Medikamente oder welche Pflanzen vertragen sich nicht mit den Medikamenten? Also dass da wirklich eine Rundumbegleitung da ist. Ich finde, dass gerade wenn wir so von chronisch kranken Patienten sprechen, immer etwas, was für die Menschen ganz wichtig ist, da ja wie so ein Backup zu haben, wo ich einfach sagen kann, da ist jemand ansprechbar.
Jetzt habe ich mehrere Fragen, muss mich kurz entscheiden, welche ich dir zuerst stelle. Ich fange an mit der Frage, wie oder hast du Erfahrungswerte, wie Tierärzte darauf reagieren, wenn dann von außerhalb andere Professionen dazukommen und das halt so ein bisschen Naturheilkunde und ganzheitlich und guck mal, man kann das machen. Wie ist da die Resonanz?
Das kommt immer auf den Tierarzt an. Also Ich habe viele Tierärzte, mit denen ich auch in Praxiszeiten sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe, die mich empfohlen haben. Ich finde, es ist immer wichtig, offen für die anderen. Also auch wenn ich offen auf den Tierarzt zugehe und nicht sage, du kannst doch nicht irgendwie ein Schmerzmittel geben oder wie kannst du hier Cortison geben oder sowas, sondern immer auch offen, wertschätzend und respektvoll meinem Gegenüber treten, habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass viele Tierärzte da sehr offen sind. Also meine Tierärztin fragt mich zum Beispiel auch und sagt, na ja, ich habe hier eine Patientenbesitzerin, deren Hündin hat eine Niereninsuffizienz. Kannst du mir Hilfestellung geben, was ich da noch geben könnte? Also da ist eine große Wertschätzung da. Es gibt ja mittlerweile sogar viele Tierärzte, die sich selber im Bereich Physiotherapie oder auch Naturheilkunde weiterbilden. Weil für mich ist das etwas, was nicht miteinander in Konkurrenz steht, sondern was sich eigentlich hervorragend miteinander ergänzt. Weil meine Tierärztin wiederum hat Wissen, dass ich nicht habe, was ich auch nicht haben kann. Weil Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja?
Yes.
Und das finde ich einfach auch ganz wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen, die eigenen Grenzen zu respektieren. Und damit den anderen auch die Kompetenz zu geben. Und ja, es mag auch viele geben, die sagen, Physiotherapie ist Quatsch, das musst du nicht machen, habe ich auch schon alles gehört. Aber ich habe auch sehr, sehr oft wirklich, muss ich positiv sagen, die Erfahrung gemacht, dass Tierärzte da auch sehr, sehr, sehr offen sind, wenn sie merken, dass jemand ein fundiertes Wissen hat. Und wenn sie aber auch merken, dass das Gegenüber offen ist für einen, wir begleiten den Patienten miteinander.
Nächste Frage. Du hast schon zweimal von irgendwelchen Pilzen gesprochen. Ich glaube, ich habe davon in meinem Leben noch nie was gehört. Wenn ich davon schon mal was gehört habe, sorry an alle, die davon schon mal irgendwie was erzählt haben. Was sind das für Pilze und was können die?
Ja, Vitalpilze sind Pilze, die verschiedene Inhaltsstoffe haben, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Jetzt so ganz platt, was ist sehr platt und grob formuliert. Es gibt zum Beispiel Pilze, ich überlege mal einen Champignon. Nehmen wir den ganz doofen Champignon. Ja, der ist gar nicht doof, aber das ist ein Pilz, den jeder kennt. Die wenigsten wissen aber, dass der auch tatsächlich nicht nur lecker zu essen ist, sondern auch eine therapeutische Wirkung haben kann. Das heißt, der kann zum Beispiel den Untergang des Nierengewebes verzögern. Vitalpilze haben ganz, ganz viele Inhaltsstoffe. Das heißt, die wirken ganz oft nicht nur auf einen Bereich, sondern auf mehrere Bereiche. Wenn wir jetzt zum Beispiel, hast du schon mal vom Reishi gehört?
Nee.
Auch nicht. Hast du schon mal einen Shiitake im Supermarkt gesehen?
Ich sag jetzt ja, weil sonst wird's unangenehm.
Also es gibt ja Millionen von Pilzen. Und es gibt eine Auswahl von Pilzen, wo wir einfach wissen, da ist eine positive Wirkung auf den Körper nachgewiesen. Ja, und dazu gehört zum Beispiel der Champignon, den kennst du.
Auf jeden Fall.
Aber dazu gehören auch andere Pilze, die man eben dann genauso wie Pflanzen, wie Kräuter, bei verschiedenen Erkrankungen einsetzen kann. Und genau, und das Schöne ist, diese Vitalpilze zum Beispiel kannst du auch bei ganz vielen Erkrankungen gut dauerhaft geben, was bei Pflanzen nicht immer geht. Pflanzen sollte man ja bei den allermeisten, man kann es nicht ganz pauschal sagen, aber viele Kräuter sollte man kurweise geben, weil wir ansonsten einen Gewöhnungseffekt haben oder einen Wirkverlust haben können. Und das ist bei Pilzen zum Beispiel nicht so. Das heißt, es ist eine schöne Sache, wenn wir einen chronisch kranken Patienten haben, wenn wir da zum Beispiel auch Pilze dauerhaft geben können. Und Pilze und Kräuter vertragen sich eigentlich auch sehr, sehr gut miteinander. Das heißt, für mich ist das so zwei Reiche, die man super miteinander kombinieren kann. Das ist im Prinzip, es ist wie Pflanzen, die wir haben, wo wir wissen, die haben eine gute Wirkung, ne, wie die Kamille oder das Gänseblümchen oder die Brennnessel, gibt es eben auch Pilze, die Wirkung, eine positive Wirkung auf den Körper haben können. Wir haben zum Beispiel den Maitake, der, ich glaube, in Japan, USA und Brasilien, wenn mich nicht alles täuscht, sogar offiziell als Krebsmittel, also in der Krebstherapie zugelassen ist.
Okay.
Also da gibt es ganz, ganz spannende Pilze, und das ist auch was mich unglaublich interessiert und wo ich zum Beispiel auch bei der Tessa extrem gute Erfahrungen gemacht habe, weil wir haben in der klassischen Tiermedizin kein Medikament, was wir dem Hund geben können gegen eine Niereninsuffizienz. Es gibt nichts. Wir können an der Ernährung arbeiten, aber wir haben zum Beispiel Pflanzen, die wir geben können, womit wir die Nieren unterstützen können. Und wir haben Vitalpilze, womit wir die Nieren unterstützen können. Und da bin ich ganz, ganz froh, eben dieses Wissen zu haben, weil ansonsten würde eine wichtige Säule für die Tessa da einfach fehlen.
Das heißt, das kommt immer aus dem Humanbereich und wird dann auf die Hunde oder auf die Tiere übertragen? Oder wie kommen wir an die Erkenntnisse, die wir heute haben?
Also ganz viel. Also wenn wir jetzt sowohl Kräuter betrachten als auch Vitalpilze, es ist zum Beispiel schon die alten, was waren das denn? Ganz früher, also die Vitalpilze zum Beispiel sind in China, schon seit vielen tausend Jahren werden die eingesetzt. Und da wurden zum Beispiel auch Pferde, die im Krieg eingesetzt wurden, schon vor tausenden Jahren mit diesen Vitalpilzen behandelt. Das heißt, es ist gar nicht immer nur ein Wissen, was nur aus dem Humanbereich kommt, was wir dann auf die Tiere übertragen, sondern einfach auch Sachen, die schon ganz lange bei Tieren angewendet wurden, aber schlussendlich bei vielen Pflanzen und auch bei den Inhaltsstoffen der Pilze ist es so, dass da entsprechend Studien gemacht wurden, die ja häufig auf Basis von Tierversuchen durchgeführt werden. Also schlussendlich kommt das Wissen, die Erkenntnis vom Tier. Und darüber wird's halt wissenschaftlich dokumentiert. Ja.
Crazy. Ist heute einfach nochmal für mich und vielleicht für den einen oder anderen draußen so ein guter Reminder, Augen und Ohren offen zu halten, sich ein bisschen breiter aufzustellen, mal nach links und rechts zu schauen. Es gibt halt irgendwie dann immer doch noch viel mehr, als man so im ersten Schritt auf dem Zettel hat.
Total. Das ist, sich da zu öffnen. Und es sind ja, es muss ja gar nicht so krass komplex sein. Es geht ja gar nicht darum, dass ich alles an Wissen habe, sondern ich muss wissen, wo komme ich das Wissen her? Und einfach ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu sagen, ach, guck mal da, das ist ein Gänseblümchen. Und das Gänseblümchen kann ich, wenn mein Hund sich an der Pfote aufgeschnitten hat, hervorragend nutzen, um das auf die Wunde zu tun, weil das entzündungshemmend wirkt und blutungsstillend wirkt oder spitzwegerig. Also wenn man solche Kleinigkeiten schon weiß, ich finde, das verbindet so total mit der Natur und gibt uns die Möglichkeit, unseren Tieren auch zu helfen.
Kannst du mir und uns allen da irgendwie ein Buch empfehlen? Gibt es da irgendwas?
Oh Gott. Bücher.
Oder möchtest du vielleicht mal eins schreiben?
ich wage jetzt, also ja, das ist jetzt hier Sneak Peek oder wie man das so nennt. Ja, ich schreibe tatsächlich gerade am dritten Buch, was sich ganz bewusst mit dem Thema beschäftigt, wie ich als Hundemensch selber meinen Hund mit Kräutern unterstützen kann, aber vor allen Dingen in Form von Tinkturen und Ölauszügen und Salben und also diese Sachen.
Das ist ja crazy, das wusste ich jetzt ja wirklich nicht.
Also es gibt natürlich unfassbar viele tolle Bücher. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen könnte. Aber was mir zum Beispiel einfällt, ich glaube, ich habe sogar auf dem Tisch, dass ich den Titel nicht falsch nenne. Also mein allererstes Buch, was mich so total fasziniert hat, ist Heilpflanzen für Hunde von der Dr. Alexandra Nadig. Das ist ein Buch, was ich auf jeden Fall, gerade wenn man so in das Thema einsteigt und sich als interessierter Hundemensch damit beschäftigen möchte, was ich sehr, sehr schön fand, sehr schön lesbar fand und wo ich für mich so damals zum Einstieg ganz viel rausgezogen habe.
Cool. Ja, wann kommt dein Buch?
Bitte?
Wann kommt dein drittes Buch?
Das ist so Gott will, im nächsten Jahr.
Okay, also fangen wir mit dem Buch an und gedulden uns da ein bisschen und schwenken dann auf deins. Cool, mega spannend. Was haben wir eventuell für einen großen Themenkomplex heute noch nicht angefasst? Wir sind natürlich nie richtig irgendwo in die Tiefe gegangen, aber was ist in deinem Kopf noch offen, wo du sagst, boah, da müssen wir auf jeden Fall nochmal rein?
Wow, ja, wir haben aber wahnsinnig viel gesprochen, ne? Also, was mir wirklich ganz wichtig ist, einfach so dieses Thema Seniorhund, wo wir ja drüber gesprochen haben, dass wir da ein Bewusstsein haben, es ist eine Lebensphase und nicht einfach nur das Ende des Lebens. Und ansonsten ist es einfach auch ein so unglaublich weites Feld, dass es ganz schwierig ist. Was für mich wichtig ist, dass die Menschen sich klar machen, dass es Sinn macht, den Hund einfach in jeder Lebenslage, ganz gleich, ob er jetzt gerade gesund ist, was natürlich immer das Tollste ist, oder ob er eine Erkrankung des Bewegungsapparates hat, dass es sich lohnt, aktiv zu sein und dass es natürlich Zeitinvestment bedeutet, und dass es das Einfachste wäre, einfach nur eine Pille einzuschmeißen, aber das löst das Problem nicht. Wenn ich selber aber aktiv werde, kann ich unglaublich viel bewegen. Das ist eigentlich das, was man so, ich glaube, übergreifend, was so die Bewegung, die Gesundheit unserer Hunde angeht, was man sagen kann. Dass man selber als Mensch sich da schlau machen sollte. Auch ganz wichtig, das Thema auch mit einem großen Respekt behandeln sollte. Also immer auf Fachwissen stützen sollte, Fachmenschen heranziehen sollte. Weil ich sehe es ganz oft, ein wichtiger Punkt, dass Menschen Supplemente geben, Kräuter geben, aber eigentlich das Hintergrundwissen gar nicht haben. Ja, da werden dann, oder einfach auch, ich sag jetzt mal, um es diplomatisch zu sagen, Tipps weitergegeben werden, die aber nicht wirklich valide sind. Ne? Ich habe so oft Hunde, die in die Beratung, nicht die Hunde, die Menschen kommen in die Beratung mit ihren Hunden, die, weiß ich nicht, seit 3 Jahren Grünlippmuschel bekommen, ja, oder irgendwelche anderen Kräuter für ein Bewegungsapparat. Und ich sag, nein, wer hat dir das gesagt? Ja, ganz viele Sachen sollten coolweise gegeben werden. Und dann müssen wir einfach gucken, wenn wir einen Hund mit einer Arthrose haben und wir müssen die Gelenke nähren. Die Natur hält eine unglaubliche Bandbreite an Wirkstoffen, an Pflanzen bereit. Dann müssen wir einen Plan machen und das Ganze coolweise wechseln. Aber das sind so Fails einfach, die oft aufgrund von Falschinformationen, die Menschen bekommen, begangen werden. Und dann wird natürlich gesagt, ja, habe ich alles schon ausprobiert, wirkt alles nicht. Warum wirkt es nicht? Weil wir 3 Jahre lang Grünmuschel reingekippt haben in den Hund und das einfach gar nicht mehr funktionieren kann. Ja, also da ein planvolles Vorgehen mit dem notwendigen Hintergrundwissen und sich, wenn man es nicht hat, einen Fachmenschen zur Seite zu holen, das ist was, es geht um die Hundegesundheit. Unsere Hunde haben nur diese eine Gesundheit und wir haben da eine moralische Verpflichtung, da nicht rum zu experimentieren, sondern das respektvoll zu behandeln und mit fundiertem Wissen daran zu gehen.
Das ist ein richtig schöner Abschluss. Das gefällt mir richtig gut. Ja, weil du hast genau, also wir haben da eine moralische Verpflichtung, Punkt. Ja. Und da geht es auch nicht um uns und ob wir uns hier irgendwie profilieren wollen und zeigen wollen, was wir Tolles können oder so. Nee, da frage ich die, die wirklich Ahnung haben, damit es dem Hund gut geht.
Total, wir können nicht alles wissen. Das darf man sich auch nicht anmaßen. Ich weiß auch nicht alles. Und Sachen, die ich nicht weiß, da schaue ich, dass ich mir Menschen heranhole, die mir dieses Wissen bereitstellen können. Und da einfach demütig zu sein mit der Gesundheit unserer Hunde und wertschätzend.
Martina, vielen, vielen Dank für heute. Wir sind thematisch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen eingestiegen. Das finde ich großartig. Was ich viel großartiger finde, dass wir dich ein bisschen kennengelernt haben und deine Denkweise so ein bisschen dahinter, deine Sicht auf die Dinge, deine ja, Philosophie in Anführungsstrichen so, aber dass wir dich einfach ein bisschen näher kennenlernen konnten. Denn ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ganz weit unterm Strich geht es dann immer ein bisschen darum, den für sich passenden Menschen zu finden, der einem das Fachwissen so weitergeben kann, dass man es für sich annehmen kann und dass man sich gut aufgehoben fühlt. Und ich glaube, dass wir heute den ein oder anderen, die ein oder andere hier erreicht haben, die vielleicht sagt, ey, das könnte Martina bei mir und meinen Hunden sein. Und dann hat sich das hier alles schon wieder total gelohnt. Und ich durfte dich kennenlernen. Alleine dafür hat sich schon gelohnt. Vielen Dank.
Ich danke dir, es war großartig. Dankeschön.
Bevor wir gleich hier rausgehen, auch an dich die Frage, wohin deine Palette Futter geht, die natürlich auch du jetzt spenden darfst. Trommelwirbel und dann kommt die Antwort.
Ich würde gerne an Verbindung zwischen den Arten spenden, weil das in meinen Augen ein ganz, ganz großartiger Tierschutzverein ist, der sehr liebevoll mit ganz viel Herz Tierschutz betreibt. Und genau, da würde ich gerne hinspenden wollen.
Cool, da geht's hin. Dir nochmal vielen, 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 vielen Dank. Ich fand es ein ganz, ganz großartiges, kurzweiliges Gespräch und kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn es für dich auch passt, wir uns hier irgendwann wieder hören. Und ja, vielen Dank an alle draußen, die bis zum Ende zugehört haben.
Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.